Ja, die Jahreslosung für das Jahr 2022 ist uns ja vielen schon bekannt. Der Herr sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder den werde ich nicht zurückweisen. Was ist das auch für ein Trost, wenn wir wissen, ja, wir haben jemanden, wo wir hingehen können, wo jemand ist da im Rücken. Ja, wenn du als, ich weiß noch, wie ich als Junge viel gebastelt habe und wenn ich irgendwie nicht weiterkam, dann ging ich zu meinem Vater, der wusste garantiert weiter. Wenn ich an meinen Motorrädern gebastelt habe oder geschraubt habe und eine Schraube ging partout nicht lose, ich ging zu meinem Vater und er wusste immer einen Weg, wie das Problem zu lösen ist. Und so haben auch wir Christen immer jemanden im Rücken, der uns hilft, egal was passiert. Der Herr sagt, aber wer zu mir kommt, das heißt, wir müssen auch zu ihm hingehen dann. Aber wir kennen uns alle, wir wissen, dass wir immer zuerst mal selber herumwurschteln, ehe dass wir diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Ja, das ist so und wir dürfen es uns nochmal richtig deutlich bewusst machen. Ja, der Vers in Johannes 6, Vers 37, das ist ja eine größere Aussage. Wir wollen das mal nicht auch nur auf diesen Vers reduzieren, sondern da ist den Abschnitt, möchte ich mal lesen, von Kapitel 6, Vers 32 bis 40, da heißt es, hierzu sagte ihnen Jesus, Mose gab euch nicht das Brot, von dem ich gesprochen habe. Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel kommt, schenkt der Welt das Leben. Dann sagten die Jünger, Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot. Da sagt der Herr, ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Keiner, der zu mir kommt, wird jemals wieder Hunger leiden. Und niemand, der an mich glaubt, wird jemals wieder Durst haben. Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht einmal das, was ihr mit euren eigenen Augen seht. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich zurückstoßen. Denn ich bin nicht vom Himmel gekommen, um zu tun, was mir gefällt, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist Gottes Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Denn nach dem Willen meines Vaters wird jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, für immer leben. Darum werde ich sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Das ist eine Aussage, die geht viel weiter als in die tägliche Routine hinein. Jesus spricht hier vom Brot des Lebens. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Brot, wo hiervon spricht, das Brot des Lebens? Ja, Jesus Christus ist selbst das Brot des Lebens, das Evangelium, die gute Botschaft von der Sündenvergebung. Brot ist ein Grundnahrungsmittel, die Basis menschlichen Lebens. Jeder braucht Brot. Jeder, der mal damit angefangen hat, kohlenhydratarm zu leben, ja, der muss auf Brot verzichten. Das ist sehr schwer. Mir persönlich fällt das sehr schwer. Ich könnte auf vieles verzichten. Auf Brot kann ich fast nicht verzichten. Jesus Christus sagt, Gott gibt das Brot, das jeder braucht. Dieses Brot ist der Herr. Dieses Evangelium ist da und der Herr ist das Evangelium. Alle Menschen brauchen ihn, wenn sie errettet werden wollen. Wenn sie von ihren Sünden errettet werden wollen, wenn sie einmal in die ewige Herrlichkeit kommen, dann brauchen sie Jesus Christus. Das gilt nicht nur für Erwachsene, das gilt auch für Kinder. Kinder haben auch schon ab einem gewissen Alter ein Unrechtsbewusstsein. Und nicht nur, ja, fast jedes Kind weiß, was es, wenn es etwas Unrechtes getan hatte. Ja, und Erwachsene sowieso. Erwachsene wissen auch, wenn sie Unrechtes getan haben. Ja, wer schon mal einen Hund hatte, der weiß sogar, dass ein Hund weiß, wenn er irgendwas gemacht hat. Verkriecht sich dann unterm Tisch irgendwo, wenn er weiß, er hat irgendwo Wurst geklaut und mein Herrchen kommt jetzt und ja, der Hund verkriecht sich dann. Das ist irgendwie in den Wesen so drin. Aber insbesondere bei Menschen. Bei Menschen ist es so, dass sie wissen, wenn sie etwas Unrechtes getan hat. Man kann das natürlich unterdrücken. Dieses Bewusstsein ist leicht auch irgendwie, andere sind dann schuld und wir wissen, dass irgendwo in einer Firma eine Maschine ist, plötzlich läuft nicht, irgendwo ein Fehler unterlaufen und ja, keiner ist schuld. Da ist keiner, der mal den Mut hat zu sagen, okay, ich habe hier nicht aufgepasst oder ich habe hier was falsch berechnet. Nein, die Schuld wird weggewiesen, andere sind schuld. Das ist unsere Art, ich kenne das, ich weiß das ja von mir. Aber die Möglichkeit ist letztlich doch unbefriedigend. Und aber Jesus vergibt dir dein Unrecht, deine Schuld, deine Sünde hier und gibt dir deine Sünde und gibt dir sogar noch die ewige Herrlichkeit dafür. Wenn wir das Empfinden haben, dass wir Unrecht getan haben, und dann vergibt uns Gott das, der Herr vergibt uns das. Und wer zu Jesus kommt, wird da nicht zurückgewiesen. Das ist die Kernaussage dieses Abschnitts, speziell dieses Verses 37. Keiner wird zurückgewiesen, weder Kinder noch Erwachsene. Ja, und auch Mörder und Bankräuber werden nicht zurückgewiesen. Ja, viele mögen sagen, ja, Schuld, was für Schuld. Ja, viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, ja, ich bin auch Christ, aber von Sündenvergebung haben sie noch nicht viel gehört. Ist ihnen gar nicht bewusst, wenn ich mit Leuten spreche, das ist mir oft passiert. Und dann sprechen sehr vernünftig und sagen, haben sie vielleicht einen christlichen Hintergrund? Und sagen, ja, ich bin auch Christ. Ne? Dann also nehmen wir die nächste Frage, ist das, da braucht man ein bisschen Mut. Haben Sie auch diese Vergebung Ihrer Sünden? Ich richte mich nach den 10 Geboten, sind aber nicht in der Lage, die 10 Gebote einmal aufzusagen. Oder was Sie sonst noch vorbringen, tu Recht und scheue niemand und was dergleichen Lebensmotto sind. Aber das ist ja keine Sündenvergebung. Die Sündenvergebung ist der Beginn des Christenlebens und wird keiner zurückgewiesen, weder Mörder noch Bankräuber. Und ja, viele sind keine Mörder, gar Bankräuber, keine Geiselnehmer, das sind die sogenannten kleinen Sünden, ja, die wir alle auch kennen. Jeder kennt von sich Hass, Neid, Geldliebe, Egoismus. Ja, das sind doch die Dinge, die wir, jeder hat. Nicht nur ich, jeder hat die, ihr auch. Ist leider so, wir wissen das. Aber wir versuchen das immer so, zu beschönigen, ja, die Liste ist lange, ja. Die Liste ist echt lang von diesen kleinen Sünden. Und ganz schlimm ist, Gott, nicht an Gott zu glauben. Wenn du kein schlechter Mensch bist, das gibt es ja auch, aber du glaubst nicht an Gott, ist eigentlich die größte Sünde, die du begehen kannst. Oder fast noch schlimmer, du glaubst an Gott und beachtest ihn gar nicht. Ja, aber auch solche Leute weist Jesus nicht zurück. Wenn sie denn ihre Sünden bekennen und zu Jesus kommen, Jesus weist sie nicht zurück. Ja, der Vers beinhaltet aber noch einen weiteren Aspekt. Die Gläubigen, die ihrer Sündenvergebung sicher sind, sie können auch jederzeit kommen mit ihren Problemen, mit ihren Dingen, die sie bedrücken. Wir haben jetzt Mittwoch gehört, Adam und Eva waren nackt, sie schämten sich nicht. Und so stehen wir auch vor Gott da. Wir brauchen uns vor Gott nicht zu schämen. Gott sieht uns durch und durch, noch viel weiter innen rein als wie auf die äußere Haut. Ja, wir können ruhig nackt sein vor Gott. Und Gott, wir sind von innen her offen. Wir können keine Geheimnisse haben. Ich habe am Mittwoch zum Klaus gesagt, ja, du bist mein Freund. Ja, wir reden vertraut miteinander, aber irgendwo so Restchen haben wir da immer noch, die wir für uns behalten. Das brauchen wir bei Jesus Christus nicht. Wir können mit restlos mit allem kommen, mit unseren Problemen, mit unseren Glaubenskrisen. Ja, wenn unsere Freude am Christentum verloren gegangen ist, Krankheiten, Prüfungen verschiedenster Art, Jesus weist uns nicht zurück. Wir können immer zu ihm kommen. Ja, dann natürlich verlaufen unsere Gebete nicht immer wunschgemäß. Es ist kein Paketversand, wo man was bestellt und am nächsten Tag ist es da. Ja, wir bekommen immer das Beste. Der Herr tut immer das Beste für uns. Was für uns am besten ist, das wissen wir. Auch wenn wir einmal ganz, ganz anders die Dinge ganz anders erleben, wie wir sie uns gewünscht haben. Ja, du bestellst eine Badehose und bekommst einen Pelzmantel, ja, und du denkst, was soll der Quatsch? Wieso haben die mir einen Pelzmantel geschickt? Auf einmal wird es kalt und du frierst nicht. Du bist der Einzige, der einen Pelzmantel hat. Ein schwaches Bild, aber so ist Gott. Er gibt uns das, was wirklich gut für uns ist. Ja, und dann dürfen wir das Danke nicht vergessen. Ja, wir beten 10-mal für eine Sache, der Herr erhört das Gebet und dann wird eben schnell gedankt und wir sind fertig. So geht es mir leider. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann mir vorstellen, dass wir alle da ein wenig oberflächlich sind im Danken. Und dabei ist das Danken so schön, das Danken ist so wichtig. Wir danken mit Freude und es gibt man nichts Schöneres wie ein dankbares Herz. Ja, und dann werden wir auch von Gott gesegnet. Gott, wenn wir ein dankbares Herz haben, dann schenkt Gott uns seinen Segen. Wir werden ausgefüllt mit seinem Segen. Und dann haben wir ein glückliches Christentum. Dann werden wir richtige glückliche Christen. Wir freuen uns morgens, wenn wir aufstehen und sagen, der Herr ist für mich da. Ich kann zu ihm kommen und ich danke ihm für seine Wohltaten und das macht mich glücklich. Das wünsche ich euch allen.
Tja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist die Jahreslosung. Und als der Paul mich angesprochen hat, ob ich dazu was sagen möchte, habe ich mir im ersten Moment so gedacht, ja, klingt ja relativ einfach, oder? Ich gehe zu Jesus und ich werde angenommen. Und je öfter ich mir mal Gedanken dazu gemacht habe, desto mehr habe ich darüber nachgedacht und desto mehr hat mich das beschäftigt. Und dann habe ich einfach mal auch die beiden Abschnitte, die vorher und nachher passieren, einfach mal gelesen. Und in den beiden Abschnitten davor passieren zwei Wunder, die jeder von uns auch, glaube ich, kennt. Nämlich einmal die Geschichte mit den 5 Broten und 2 Fischen und darauf, wie Jesus auf dem Wasser geht. Und ich meine, wir haben die alle, glaube ich, schon oft gelesen und auch mal ehrlich zu sagen, vielleicht auch mal ein bisschen überflogen. Und wenn man sich das aber mal so genau vorstellt, was Gott da für Wunder wirkt, was er da für Wunder leistet, was er da vollbracht hat, das ist schon der Hammer. Das ist nicht einfach mal so, dass man sagt, oh, ich kann das jetzt so überlesen und ja, ist okay. Sondern diese Vorstellung einfach zu haben, wie viele Menschen da satt geworden sind mit den 5 Broten und 2 Fischen und was er leistet, wie er übers Wasser geht, das ist schon, das kann man einfach nicht so einfach so hinnehmen. Und wenn man weiterliest, kurz bevor der Jahreslosung, nämlich wenn der Vers da kommt, dann sieht man, wie die Menschen ihn nämlich noch was fragen, nämlich im Vers 30. Und da steht, sie entgegneten ihm, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was willst du tun? Oder was willst du für uns tun? Und ich erkenne mich darin wieder, und vielleicht auch ein paar von euch, dass man immer riesige Wunder von Gott erwartet in seinem persönlichen Leben. Manchmal passiert das auch. Und es sind aber, das beziehe ich jetzt auch mal ganz stark auf mich, das sind ganz oft die kleinen Dinge, die uns beschäftigen, mich beschäftigen, wo wir eine Antwort erwarten, wo wir ein Wunder erwarten, wie wir Gott darum gebeten haben, aber es passiert nicht. Warum? Ich bin auch da zu ihm gekommen. Warum passiert das nicht? Auf die Antwort, die ich gleich habe, da komme ich gleich nochmal zurück. Weil nämlich in meiner Vorbereitung auf die Jahreslosung habe ich mir einfach mal noch ein paar andere Auslegungen angeschaut, was da so steht, was da so geschrieben wird. Und da ist mir eine sehr stark hängen geblieben. Und da ist mir gerade mal was aufgefallen, in dem Bild zum Beispiel, sind ja 4 Bilder, die da ablaufen. Bei 2 davon ist eine Tür zu sehen. Und genauso eine Auslegung habe ich auch gefunden, die nämlich diesen Vers, Johannes 6, Vers 37, als ein Türmoment beschreibt. Und ich finde das richtig passend. Denn dort wurde beschrieben, zum Beispiel, es gibt mehrere Türmomente, die da beschrieben worden sind. Einer ist mir hängen geblieben. Das war einfach die Haustür. Wo entweder Freunde, Familie, Enkelkinder oder Bekannte dahinter warten. Und es von beiden Seiten abhängt, ob ich eine Verbindung zu demjenigen aufbaue, indem ich die Tür aufmache. Gott möchte, dass wir mehr mit ihm in Kontakt sind. Er möchte eine Beziehung mit mir und mit dir aufbauen. Und ich habe mir auch über Instagram ein paar Sachen immer mal abgespeichert. Und da ist mir einer mal hängen geblieben, da hat einer über Daniel erzählt. Und sehr viele kennen die ganzen Erlebnisse und die ganzen Sachen, die Daniel erlebt hat mit Gott. Und da wird gesagt, zum Beispiel, das habe ich auch auf mich so sehr stark bezogen, wo ich mir denke, ja Gott, warum bist du immer mit Daniel? Du bist immer mit Daniel. Man kann es ja auch so in der Bibel nachlesen, da steht, Gott war mit Daniel und Gott war mit Daniel. Und später steht wieder, Gott war mit Daniel. Und ich dachte mir so, ja, ey Gott, warum bist du denn immer bei Daniel und nicht, warum bist du bei mir? Es hat mich ein bisschen länger beschäftigt, immer diese Frage. Ja, Gott, warum bist du immer bei Daniel dabei gewesen und nicht immer bei mir? Und irgendwann habe ich eine ganz klare und eine ganz einfache Antwort bekommen, wo Gott gesagt hat, ja, weil Daniel immer bei mir war. Ja, da hast du recht. Und viele Menschen wollen, dass Gott bei ihnen ist. Ja? Aber sie sind nicht bei ihm. Er wird sich halt nicht in deinen vollen Terminkalender einmischen, sondern du musst ihm Platz machen. Man kann auch sagen, er ist ein Gentleman. Ja? Er steht schon bereits vor der Tür und klopft. Das Einzige, was wir machen müssen, ist ihm aufmachen. Das Größte, was Gott uns gegeben hat, ist die Wahl. Ich sehe mich schon ganz am Anfang bei Adam und Eva im Garten. Aber warum ist es das Größte, was Gott uns gegeben hat? Weil Gott nicht möchte, dass er von Robotern angebetet wird. Roboter haben keine Wahl. Ich kann es auch noch ein bisschen anders ausdrücken, vielleicht ein bisschen einfacher ausdrücken. Es kann nicht Liebe sein, wenn du nicht die Wahl hättest. Gott möchte eine echte und eine authentische Beziehung mit dir führen. Er steht schon vor der Tür und klopft. Lässt du ihn rein?
Ja, allzu schön war noch einmal. Ein wunderschöner Abschnitt. Ein Losungsvers, ein Leitvers für das neue Jahr, für 2022, für uns alle, für mich, für dich, der zum Nachdenken anregen soll, der Interesse an biblischen Aussagen wecken möge, der uns motivieren mag. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, oder in der Elberfelder steht es noch krasser, den werde ich nicht hinausstoßen. Der Herr wird uns nicht hinausstoßen. Das ist sein Appell, auch fürs neue Jahr. Und das steht in Johannes 6, in Vers 37b, mittendrin in dem längsten Kapitel des Johannesevangeliums. Johannes ist ja ein langes Buch, aber dieses sechste Kapitel ist mega lang, 2,5 Seiten bei mir in der Bibel. Und das tut sich so viel. Da ist eine Zweitagesgeschichte, die da das Ganze einbettet, unseren Vers hier, unseren Leitvers, wo Tausende von Menschen dem Herrn Jesus nachlaufen, weil sie Interesse haben, weil sie von ihm gehört haben, weil er durch sein Leben in den vergangenen Monaten so von sich ja auf sich aufmerksam gemacht hat. Und die Leute wurden natürlich hellhörig und wollten mehr wissen. Und sie nahmen weite Strecken auf sich. Sie fuhren über den See ins Gebirge, da wo er da sich aufhielt, und wollten seinen Reden zuhören, sich zu seinen Füßen setzen. Und da war diese schöne Geschichte mit diesen 5 Broten und 2 Fischen, die Kinder schon kennen, in der Sonntagsschule schon oft gehört haben, und wo der Herr Jesus bei dem kleinen Knaben anknüpft, der in der Gesellschaft mit dabei war, und wo er dieses Reiseproviant des kleinen Jungs nutzt, um dieses Wunder der Vermehrung von Brot und Fisch zu zeigen. Und hinterher hatten sie noch so viel Körbe übrig. Und so hatten sie dort viel erlebt, die Menschenmenge, zu den Füßen Jesu im Gebirge. Sie steigen herab, sie fahren mit dem Schiff hinüber auf das andere Ufer nach Kapernaum. Die Gruppe der Jünger tat dies. Der Jesus fuhr nicht mit. Und dann, unterwegs, als es schon dunkel wurde, kommt ein Sturm und sie sind auf dem See. Die Jünger fühlen sich alleine, fühlen sich in Not. Und dann kommt da noch so ein Gespenst entgegen, und das ist der Herr selber, der dann den Sturm gebietet, dass er aufhört, und sie sind am anderen Ufer und die Geschichte geht weiter. Die Menschenmenge kommt rüber zum anderen Ufer nach Kapernaum. Sie lässt nicht locker, sie wollen weiter hören vom Herrn Jesus. Und dann diese besondere Einladung, diese Einladung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die Leute waren interessiert. Sie folgten den Informationen, die sie gehört hatten. Manche hatten Sehnsucht, manche waren vielleicht neugierig nur. Andere wollten ihr Gerechtigkeitsdenken gestillt wissen oder bestätigt wissen durch diesen Wanderprediger. Und so haben auch wir oder viele Menschen die verschiedensten Gründe, vielleicht doch mal was vom Herrn hören zu wollen. Und das ist im Grunde ja gut. Das ist ja schön so, dass sie was hören wollen. Nur die Art und Weise, was sie von ihm erwarten, wie voreingenommen man ist, das ist das, was oft ein Hindernis darstellt. Der Herr zeigt ihnen, dass der Schlüssel, oder will ihnen zeigen, dass der Schlüssel nicht diese Zeichen- und Wundergläubigkeit ist. Und sie fordern noch mehr davon, noch mehr. Und er sagt, ich könnte noch mehr Wunder machen, ihr würdet sowieso nicht glauben. Der Herr sieht das Herz, auch unser Herz, wie aufnahmefähig mein Herz ist und was mich im tiefen Inneren bewegt, um zu ihm zu kommen. Nicht die Zeichen sind das Wichtige, sondern das Vertrauen auf ihn und den Glauben an ihn. Das ist das, was Priorität hat. Die Einladung gilt auch uns. Wie gehen wir mit Einladungen um heutzutage, wenn wir zum Beispiel einen Kindergeburtstag haben und dann laden wir ein und wir hoffen, dass doch alle kommen und dann sagt ein Freund ab, nein, ich muss unbedingt neue Adidas-Turnschuhe kaufen, ich kann nicht kommen. Ja, komische Ausrede, ne? Oder eine Hochzeitsfeier. Wir laden ein, wir gehen davon aus, dass die Gäste gerne kommen und dann sagen manche ab und man sieht sie an dem Tag vielleicht im Freibad, weil die Sonne so schön war, weil es so schön warm war, ein Sommertag. So können Einladungen auch manchmal enttäuscht werden, vor allem denen, der einlädt. Und der Herr Jesus lädt auf einer ganz besonderen Basis ein. Er lädt ein, weil er uns zuerst geliebt hat. Er fängt an mit dieser Liebe. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, bei Streit, da wissen die Kinder und wir auch am ehesten, wer hat angefangen. Nein, der hat angefangen, du hast angefangen. Da sind wir ganz gut sortiert. Und hier haben wir es ganz mit etwas anderem zu tun, nicht um Streit, sondern um Liebe. Und da sagt der Herr Jesus, dass er uns liebt und dass er uns schon von Anfang an je und je geliebt hat. Und er damit angefangen hat, uns zu lieben. Und wir brauchen nur diese Liebe zu erwidern und glauben an das, was er für uns vorbereitet hat. Hier bei den Leuten war ein geteiltes Echo. Die einen waren verunsichert, die anderen waren verärgert, die anderen waren enttäuscht. Aber es gab auch welche, die dranblieben, die weitermachten, die ihm die Treue hielten, die zu seinen Füßen da blieben, die diese Einladung annahmen, wer zu mir kommt. Und sie durften erfahren, sie werden nicht abgewiesen. Und so haben wir in diesem kleinen Vers, fiel mir so auf, drei Ebenen des Zu-ihm-Kommens. Einmal die grundsätzliche Ebene, einmalig zu ihm zu kommen. Und da lädt der Herr Jesus heute jeden Sünder ein, jeden Unbekehrten, jeden Menschen ein, es wahrzunehmen, hinzuhören und es auf sich wirken zu lassen, persönlich auf mich wirken zu lassen. Das Ja zu seiner Liebe. Er ruft dich, du darfst hören, du darfst dich ihm zuwenden und daraus folgt für dich das Ergebnis des ewigen Lebens, der Errettung für Zeit und Ewigkeit. Diese Einladung gelten lassen, das bestimmt mein ganzes Leben. Er gibt uns Wertschätzung durch seine Hingabe, durch seine Liebe. Er baut ein Fundament für dich. Er öffnet die Türe, die andernfalls verschlossen bliebe. Und so dürfen wir uns freuen, dass jeder so einen Geburtstag, einen zweiten Geburtstag hat. ich weiß bei mir, 1.12.78, vor 48 Jahren, da durfte ich das persönlich für mich umsetzen. Und so hat jeder so seinen besonderen, grundsätzlichen Tag des Zu-ihm-Kommens. Und dann gibt es das Ganze auch auf einer zweiten Ebene des Alltäglichen. Wenn ich denn Christ bin, dann hat dieses aus der Vergangenheit entstandene Bündnis mit ihm, das hat dann Bestand und leitet mich täglich durch den Weg. Auf allen Fragen des täglichen Lebens, bei allen Fragen darf ich ihn anrufen, zu ihm kommen und er wird auch die Kleinigkeiten, erfahren wir ja oft, die Kleinigkeiten unseres Lebens nicht abweisen. Und da haben wir ja viele Bedürfnisse. Wir haben oft ja, Fragen in der Schule für die Kinder, wir haben Ärger mit Freunden und Freundinnen, mit Angst vor Klassenarbeiten. Wir haben Perspektiven, die wir brauchen, wo wir nicht so richtig zurecht wissen, auch jetzt im neuen Jahr. Wie geht es weiter mit Ausbildung, mit Lebenspartner? Soll ich weiter alleine bleiben oder ja, wie geht es mit meinem Leben weiter? Wie viel Kraft brauche ich noch zum Pflegen von Angehörigen? Was bringt der nächste Tag? Und dafür interessiert er sich und lädt ein, komm zu mir. Ich werde auch die Kleinigkeiten nicht abweisen. Und dann haben wir noch die dritte Ebene. Das ist die Zukunft. Das eine war Vergangenheit, die Errettung, die Gegenwart, das Tagtägliche und dann die Zukunft. Nach diesem Leben gilt dieses Gütesiegel, ich werde dich auf gar keinen Fall und überhaupt nicht zurückstoßen. Und das wirst du, werden wir, dürfen wir als Christen alle erfahren, so wie es der Eberhard Helmenstein, wie wir eben die Anzeige an der Wand gesehen haben, im Moment genießt und erfahren hat. Ewiges Leben als Verheißung, als Bestand, als Ziel, als Sicherheit, als Perspektive. Diese Heilsgewissheit, die der Teufel zwar oft gerne bei uns auf den Zweifelsprüfstand stellt, die dürfen wir ja genießen. Seine Zusage ist größer als jeder Zweifel. Und diese wunderschöne, allzeit gültige, mutmachende Botschaft für 2022, kommt her zu mir, die dürfen wir uns ja immer wieder ins Bewusstsein rufen, wir dürfen dranbleiben, wir dürfen Gott wirken lassen, seinen Einflussbereich suchen, indem wir mit ihm ja, den Tag gestalten, praktisch mit ihm gehen, wie bei einem Liebespaar, das die erste frische Liebe in dieser Beziehung lebt und pflegt und in dieser Beziehung, in der Vertrauen kein Fremdwort sein braucht. Da dürfen wir uns zuversichtlich auf 2022 freuen und auf ihn vertrauen, ungeachtet der Dinge, die vielleicht uns ereilen, in dem Bewusstsein, dass wir ihn an unserer Seite haben.
Er denkt jetzt wahrscheinlich, oh je, noch einer. Ist ja wie damals in der Schule, wenn der Lehrer die Leute einteilt, wer wann vorzutragen hat. Und dann, wenn man Letzter ist, dann denkt man so, ah nein, nicht der Letzte. Dann hören die Leute nicht mehr zu. Deswegen hoffe ich, ihr könnt auch ein paar Minuten zuhören. Wir haben ja schon sehr viel gehört und das aus unterschiedlichen Perspektiven schon den Vers betrachtet. Und ich habe mir auch zu Anfang gedacht, wie der Lennart denselben Gedanken gehabt, boah, das ist ja so ein einfacher Vers, das ist ja, warum muss das sein? Gibt es nicht schwierigere Verse? Total verrückter Gedankengang. Aber ich habe mir dann noch das ganze Kapitel angeguckt und dann habe ich dann auch mit der Speisung von den 5000 gelesen. In der Bibel steht 5000 Männer und wenn man das mal hochrechnet mit Frauen und Kindern, sind das 20.000 Menschen. Die waren ja damals sehr fleißig im Kinderkriegen. Die hatten dann auch große Familien gehabt. Also 20.000 Menschen hat Jesus mal eben mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht. Und unser Vers, der steht in den Abschnitt, als Jesus in der Synagoge von Kapharnaum auf der anderen Seite des Flusses lag. Dort sagt er, dass er das Brot des Lebens ist. Und diesen Abschnitt liegt der Losungsvers. Und ich finde das ganze Kapitel sehr von den Unglauben der Menschen geprägt. Und das Ereignis der Speisung der 5000 findet im Norden von Israel statt, Kapitel 5 davor im Süden. Also in ganz Israel wird Jesus abgelehnt. Aber trotzdem haben die sich natürlich gefreut. Oh, guck mal, wir sind satt geworden. Oh, das ist ja voll super. Wir wollten Jesus sofort zum König machen. Daraufhin ist Jesus ja geflohen oder wollte dann allein sein. Aber das Freche von den Menschen, finde ich, dass sie trotzdem nur, was wie man heute sagen würde, sensationsgeil sind. Die wollten nur Sensation sehen, die wollten nur Wunder sehen. Und sie gingen sogar so weit, das haben wir schon in Vers 30 gelesen, dass sie Jesus gesagt haben, ja, wenn man an dich glauben soll, dann musst du schon was Größeres reißen, als die 5000 Sätze machen. Guck dir mal Mose an, was der gemacht hat. Der hat 40 Jahre uns in der Wüste versorgt. Also du musst schon so ein bisschen was Vergleichbares machen, damit du ein bisschen glaubwürdig auch rüberkommst. Und Jesus sagt ihnen, hör mal, das war nicht Mose, der euch das Brot gegeben hat, das war Gott, das ist doch schon klar. Das steht ja auch schon in der Bibel. Und Jesus nimmt den Gedanken führt ihn direkt weiter, dass er das wahre Brot des Lebens ist. Und dass man nur durch ihn den wahren Zugang zum Vater hat. Ja, Gott hat vor Zeiten festgelegt, wer errettet wird. Und er hat diese der Verantwortung seines Sohnes übertragen. Und Jesus wird auch nie zulassen, dass er die Seinen in keine andere Richtung führen wird als nur den Himmel. Und er wird keinen fallen lassen. Ja, wir lesen auch am Ende des Kapitels, wie manche Jünger darauf reagierten. Viele Jünger verließen Jesus daraufhin aufgrund dieser Predigt. Aber Jesus sagt auch in dieser Predigt, dass er diejenigen, die an ihn glauben, ewiges Heil zusichert und dass wir halt auch durch das Abendmahl mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Ja, wir haben jetzt auch schon oft das Bild gesehen und eine Auslegung hat zum Beispiel dazu gesagt, dass himmlische Farben auf Erdenfarben zusammentreffen. Diese himmlischen Farben sind halt eher so die helleren Farben, was halt auch aus der Tür kommt und die erdenen Farben, die sind jetzt in dem Bereich, wo der Vers steht, die sind etwas dunkleren Farben. Und ich fand diesen Gedanken ganz nett, weil der sagt ja auch das, worauf es halt ankommt, dass Jesus der einzige Weg ist zum Vater, dass Jesus die Brücke zwischen Himmel und Erde ist. Und diese Tür steht für jeden offen. Und wir sehen ja dieses Kreuz in Form eines Schlüssels. Jesus hat diese Tür mit seinem Tod aufgeschlossen. Und dieses warme Licht, das lädt ein, dieses warme Licht lädt ein. Und das ist kein Türsteher, der sagt so, zeig mir einen Ausweis. So, sag jetzt erstmal, warum ich dich überhaupt reinlassen soll. Nein, die Tür steht für jeden offen. Und der Jesus wird halt durch das Kelch und das Brot dargestellt. Ja, was ist denn mit heute? Hat dieser Vers heute noch überhaupt Relevanz? Ja, Jesu Einladung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, gilt heute immer noch. Aber die Menschen haben sich ja seitdem überhaupt gar nicht verändert. Und sie glauben ja nur das, was sie jetzt sehen. Sie glauben nur an Wunder. Sie glauben nur das, was sie jetzt sehen und fühlen und sehen können. Aber wir dürfen doch nicht aufhören, diesen Menschen diese Tür aufzuzeigen. Und mir ist Römer 10, Vers 14 und 15 in den Zusammenhang direkt eingefallen, der das ziemlich hart und deutlich uns klar macht. Römer 10, Vers 14 und 15. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Ja, ihr Lieben, diesen Auftrag haben wir doch alle bekommen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder zu uns zum Missionar geboren wurde, dass jeder jetzt morgen in irgendeinen Dschungel fliegen muss. Nee, jeder hat eine eigene spezifische Gabe bekommen. Und den Herrn kann man doch durch verschiedene Sachen bezeugen. Sei es durch ein Zeugnis, sei es durch eine Aufmunterung, einen, der gerade am Boden liegt, ein Nachbar, der gerade sein Kind verloren hat, ein Bekenntnis oder jemandem etwas Gutes tun. Und das kann ich auch persönlich bezeugen, Viele haben es vielleicht auch so mitbekommen. Letztes Jahr hatte ich auch wieder mit ein paar Operationen zu kämpfen. Aus meinem Arm wurde das Material entfernt und dann dachte ich so, boah, ich habe es endlich geschafft, in 1,5 Jahren. Und dann musste ich die blöde Wunde natürlich entzünden, was dann durch 3 weitere OPs behandelt werden musste. Und jedes Mal, wenn es hieß, ja, Sie müssen leider noch mehr behandelt werden, Herr Börner, und das wusste ich jedes Mal, wenn ich im Aufwachraum lag und diese blöde Vakuumpumpe immer noch in meinem Arm war, dachte ich, oh Gott, dein Ernst, noch eine Runde. Also jedes Mal hatte ich das Gefühl, Gott hat eine Tür direkt vor meiner Nase zugeschlagen, so, ich muss noch mal. Also es war wirklich so sehr frustrierend, weil ich auch kein geduldiger Mensch bin und die Geschichte endlich ein Ende finden sollte. Aber zum Glück hat mir Gott sehr schnell klar gemacht, dass Gott keine Türen vor mir zuschlägt, sondern eher neue dadurch öffnen will und dass ich ihm vertrauen soll. Ich war halt 1,5 Jahre aus dem Arbeitsleben raus, weil mein Knochen halt nicht heilen wollte. Aber das hatte lustigerweise die Folge, dass ich auf eine andere Schicht gekommen bin, also auf der Arbeit. Vorher hatte ich halt Nachtschicht gehabt, da habe ich halt oft alleine gearbeitet. Und jetzt habe ich Spätschicht, hat also permanent 4 Arbeitskollegen mich herum, mit denen ich am Arbeiten bin. Und da wurde mir klar, Gott hat mich ganz bewusst mehr wieder unter Menschen geschickt. Gott hat gesagt, du bleibst jetzt nicht alleine auf Nachtschicht, wo du dir nur selber von Jesus erzählen kannst, sondern du sollst schon mal deinen Arbeitskollegen was von Jesus erzählen. Und Gott ist unglaublich gnädig und er hat mich schon durch einige Gespräche geführt, die ich gar nicht angefangen habe, sondern die Leute sind mit Fragen auf mich zugekommen, wo ich dachte, wow, woher kommt das denn jetzt auf einmal? Und ich konnte schon echt gute Gespräche führen und hoffe, dass ich das auch weiter tun kann. Ja, ich müsste auch jetzt schnell zum Schluss kommen. Wir dürfen uns halt glücklich schätzen, dass wir diese Einladung für uns angenommen haben. Also, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jeder von uns durfte diese Einladung annehmen. Aber wir müssen uns aber auch jeden Tag nur klar machen, dass es Menschen in unserem Umfeld gibt, die diese Einladung noch nie gehört haben und die vielleicht nur noch einen kleinen Schubs brauchen, um durch diese Tür zu gehen. Aber halt auch bei den Menschen, die etwas schwieriger sind, die ganz entschieden Jesus ablehnen und gar nichts von ihm hören wollen, kann Gott doch durch uns wirken und uns Wege zeigen, wie wir diese Menschen trotzdem erreichen können. Ja, lasst uns also diesen Losungsvers zu unserem Lebensmotto nehmen und ihn als einen Auftrag an uns sehen. Amen.